vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist auch eine Aufgabe. Das fällt nicht so zu. Und einer hatte darüber Fragen. Markus 12. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat zu ihm, und da er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das zweite ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Höher als diese beiden steht kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sagte zu ihm: Trefflich, Meister, nach der Wahrheit hast du gesagt, einer ist er und einen anderen außer ihm gibt es nicht. Und ihn lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und den Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist weit mehr als alle Brandopfer und Rauchopfer. Und Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Einer der Fragen hat, liebe Gemeinde, wir haben ja gerade gesungen, Nebel ringsumher und ich sehe nicht mehr. Das kennt ihr. Wer glaubt, bleibt nicht ohne Fragen. Er bleibt auch nicht ohne Anfragen von außen, aber er bleibt nicht ohne Fragen. Wir verfolgen hier ein Gespräch Jesu mit einem, der Fragen hat. Und wir verfolgen es so, dass wir selber mit hineingezogen werden können in das, was damals passiert ist. So kann man Bibel lesen und so soll man Bibel lesen, dass man selber drin vorkommt. Der Evangelist und der Redakteur Markus hat Menschen zusammengestellt mit Fragen. Die stehen sozusagen in dem Kapitel 12 bei Jesus an, einer nach dem anderen. Und bei vielen scheint es so, als sei das, was sie fragen, Jesus gegenüber eher so abweisend. Ja, rechtfertige dich, Jesus, zeig mal, was du drauf hast. Die Antwort, die sie bekommen, verändert sie nicht. Zumindest scheint es so. Zuletzt einer, der eine Frage hat, aber bei ihm wird deutlich, eine Frage, die ihn nicht gleichgültig gelassen hat, eine Frage, die ihn selbst umtreibt, eine Frage, die ihm selbst unter die Haut geht. Und die Frage würde sich heute vielleicht so anhören: Jesus, worauf kommt es wirklich an? Worauf kommt es wirklich an in meinem Leben und in dieser Welt? Und nach der Antwort haben wir es ja gehört in der mehr nicht ganz modernen Übersetzung. Trefflich sagt man heute ja kaum. Trefflich hast du geantwortet, ne? Aber darin steckt Treffer. Der, der gefragt hat, sagt: Ich bin getroffen. Trefflich hast du geantwortet. Ein Treffer bei mir. Deine Antwort hat gewirkt. Und nach der Wahrheit hast du geantwortet. Ja? Wahrheit wirkt und trägt. Also er macht deutlich, das hat mich getroffen, das hat mich erreicht, das geht mir unter die Haut, was du da gerade gesagt hast. Worauf kommt es wirklich an? Nach damaligem Verständnis ist das die Frage nach Geboten. Im Deutschen hören wir bei Geboten immer so gleich schon richtig, falsch und was weiß ich nicht alles. Das ist nicht der Zusammenhang, den die damals gehört haben. Sondern der Zusammenhang, die Frage nach Geboten war die Frage nach dem, was macht denn überhaupt Sinn? Ja, was ist also so sozusagen dahinter? Was macht überhaupt Sinn, dass wir Recht haben? Ja, also ein Recht haben, an das sich alle halten. Man könnte sagen, was sollen wir das alles? Ja, manchmal hat man ja auch den Eindruck, es sind hier Fahrradfahrer. So mancher Fahrradfahrer, ne, so, der denkt, ach ja, grün ist, rot ist für die anderen. Ne? Hat das Sinn, wenn ich halte? Vielleicht. Oder ich will die Autofahrer auch, gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Recht braucht auch einen Sinn dahinter. Was macht das für einen Sinn alles? Was ist das höchste Gebot? Worum geht es eigentlich hier im Leben? kann man sich ja ab und zu mal fragen. In dieser Welt, die aus den Fugen zu gehen scheint. Und das sind nicht nur die großen, die uns überwältigenden, auch schrecklichen Nachrichten, sondern es ist auch das Kleine, was man fast übersieht, was aber auch nach uns greift. Und man kann wirklich zu Jesus mittendrin kommen und sagen, worauf kommt es wirklich an? Also was Sinn macht, was dem Leben zusammen, was dem Leben und dem Zusammenleben hilft, was es gelingen lässt und was es nicht ins Chaos treiben lässt. Also modern gesprochen, was macht Sinn, Jesus? Was macht noch Sinn in all dem, was uns auf uns einstürmt, in den Nachrichten, in den an Eindrücken, die wir haben, an Meinungen, die wir austauschen? Auch was macht Sinn in dem, was uns fassungslos macht und wir einfach nur dabei stehen? Was macht noch Sinn, Jesus? Und Jesu Antwort ist, Sinn macht Gott leidenschaftlich lieben. Das macht Sinn. Das geht allem voraus. Gott leidenschaftlich lieben. Und das kann mein mit aller Energie auch durch die sogenannte Realität hindurchgreifen wollen. Also weiter zu fragen als eben die Realität, die sich so tagtäglich aufdrängt. Sagen, nein, ich will wissen, was dahinter. Was macht da Sinn? Unser Gott allein Herr, so fängt Jesus an. Und das heißt für mich, ich glaube zum Beispiel den Nachrichten nicht, dass sie das letzte Wort haben über diese Welt. Ich glaube den Nachrichten dieser Welt nicht, dass sie das letzte Wort haben. Das meint Herr sein, das letzte Wort haben. Herr ist der, der das letzte Wort hat und dem ich auch das letzte Wort sagen lassen will. Der ist Herr über meinem Leben. Und dem ich auch im Gebet auffordere, Herr, sag dein letztes Wort. Am Ende der Offenbarung heißt das so, Herr, komme bald. Aber sag du dein letztes Wort. Was da in unserer Welt hin und her geschwätzt wird, das trägt mich nicht mehr. Und ich möchte nicht, dass mich das trägt. Die Antworten sind zu vorläufig und zu gegensätzlich. Sie zerreißen eher, als dass sie mich den Weg finden lässt, der wirklich ins Leben hineinführt. Gott leidenschaftlich lieben. Leidenschaftlich, weil uns es nicht gleichgültig ist, was mit uns und unserer Welt passiert. Leidenschaftlich, weil eben das andere auch da ist, das drumherum, das auch in uns eindringen will. Lässt uns ja nicht kalt. Und das leidenschaftliche Lieben Gottes wäre sozusagen die Gegenkraft gegen das, was in uns eindringen will auch. Beides ist in uns. Gott lieben leidenschaftlich, das heißt mit ihm rechnen wollen. Wenn ich von Lieben und Leidenschaft rede, da sind natürlich die Gefühle auch dabei, aber Liebe ist damals und ich denke auch heute mehr. Wir haben das noch im deutschen Wort beherzt. Ja, da geht es nicht nur um Gefühle, sondern da geht es um das Beherztun, leidenschaftlich tun, also mit ganzem Herzen, ganzer Lebendigkeit und mit all der Vitalität, die mir zur Verfügung steht. Und den Verstand, haben wir auch gelesen, auch nicht ausschalten. Und dann hat das Ganze Stoßkraft und diese Kraft will wissen, was hinter allem ist, hinter allem, auch was so verwirrend ist und schier unbegreiflich. Leidenschaftlich lieben, ganz auf Gott setzen wollen, auch zaghaft, anfänglich. Und dann wieder entschlossen und mutig, das wechselt sich ja immer ab in unserem Leben. Manchmal ist unser Glaube ja wirklich wie ein glimmender Docht, den er aber nicht auslöschen wird. Diesen Gott lieben, und da möchte ich uns jetzt noch weiterführen, ist ja zunächst nicht unsere Leistung. Und deswegen darf das auch so sein, das Auf und Ab. Sondern unser Lieben oder Gott lieben ist ein Echo auf seine Güte, von der Jesus erzählt. Gott lieben ist ein Echo auf seine Güte. Auf seine Güte, die Christus uns weiterreicht. Christus, in dem Gott sein Gesicht aufgedeckt hat und uns anschaut. Gott lieben heißt Güte erleben, Güte ahnen, manchmal nur auch ahnen und auf diese Ahnung schon reagieren. Gott lieben unseren Gesängen, und das hat mit Wiederholung zu tun, dass wir es nötig haben, immer wieder zu wiederholen. Und da bin ich beim zweiten Hinweis aus dieser Begebenheit. Die Frage des einen bekommt ja eben die Antwort Jesu, und der, der gefragt hat, wiederholt die Antwort. Und indem er die Antwort wiederholt, fast wortwörtlich, eignet er sich das, was er gehört hat, an. Und er sagt Treffer, er sagt, es geht mir unter die Haut. Und er willigt ein, nachsprechen, nachwirken lassen. Das ist ein Hinweis für uns, uns diesen Glauben und diese Güte immer wieder anzueignen. Auch manchmal, wenn es wie eine Zumutung ist, was wir da mitsprechen sollen oder nachsprechen sollen, oder wir es nur stammeln, wenn wir überhaupt bereit sind, das mitzusprechen. Also mir ist es beim letzten Mal so gegangen, der Paul Gerhardt, der ja nun mitten im 30-jährigen Krieg, der hat ja nun was miterlebt. Also der wusste, wie bittere Realität aussieht, und der dichtet dann, er ernährt und gibet Speisen zur Zeit der Hungersnot, macht schöne rote Wangen, oder er ist das Licht der Blinden, erleuchtet ihr Gesicht. Und du denkst, wie kann der Mann sowas dichten? Nein, ich bin nicht bereit, es nachzusprechen. Das entspricht nicht meiner Erfahrung. Ja, kann ich gut verstehen. Geht mir auch manchmal so. Aber auf der anderen Seite habe ich eine andere Chance, herauszukommen aus meinem begrenzten Horizont, als dass ich sage und frage, was ist bei Paul Gerhardt angekommen, dass der so dichtet? Der ist ja auch nicht nur ja, von vorgestern, der kennt sich im Leben aus und hat vielleicht Dinge erlebt, die ich gar nicht miterlebt habe. Wie kann der sowas dichten? Ist er ein Spinner oder was hat er erlebt? Oder ist das Gott leidenschaftlich lieben, weil da etwas angekommen ist von Gottes Güte? Also lasse ich mich mitnehmen manchmal. Und es tut meinem Glauben gut, mich mitnehmen zu lassen, ihm wiederholen und immer wiederholen. Es tut gut, ist dann meine Erfahrung, sich im Wiederholen, im Singen, im gemeinsamen Beten, sich mit der Gottesliebe aller sich zu verbinden. So bin ich nicht bedroht von Erschöpfung in mir selbst. Ja? Gemeinsam singen heißt, oder auch diese Lieder mit dieser Lebenserfahrung, ich brauche nicht an meiner eigenen Glaubensdürftigkeit zu verhungern. Sondern ich habe immer Leute, die mir aufhelfen, auch in meiner Glaubensdürftigkeit. Und das tut gut. Und so sind wir füreinander auch da. Oft genug spreche ich solche Lieder oder auch Bibeltexte mit und spreche sie nach, wie man eine Fremdsprache spricht. Ich verstehe nur, wenn überhaupt die Hälfte. Aber ich spreche mit, und doch plötzlich ist da ein Treffer, plötzlich der Durchbruch in die Güte Gottes. Und ich kann sagen, ich habe es gemerkt. Trefflich hast du geantwortet, Meister, heißt es hier, nach der Wahrheit. Eine Hoffnungssprache. Eine Hoffnungssprache, die Argumente übersteigt. Ja, Argumente sind eine Sprache, da drückt man aus, was gerade so sagbar ist. Ne? Argumente sind kontrolliert und beherrscht, so muss es auch sein. In Argumenten kann man kaum den Mund zu voll nehmen. Ja? Aber das muss man bei der Güte Gottes, denn die Güte Gottes lehrt uns Hoffnungssprache. Der letzte Hinweis, ganz kurz, ein Hinweis Jesu, der heißt am Ende, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Man kann das lesen, als ob da stände, na, da geht ja noch ein bisschen, da fehlt ja noch ein bisschen, aber mach weiter so, du bist schon bald dran. Ne? Ich lese es nicht so. Jesus hat vom Reich Gottes gesprochen, das selber nahe gekommen ist. Weil das Reich Gottes auf uns zukommt. Die Gemeinschaft mit Gott kommt auf uns zu. Und was wir im Glauben mit in unser Leben hineinnehmen und dort umsetzen, kommt auch auf uns zu. Wir sind dabei immer nicht fern vom Reich Gottes. Jesus sagt hier also, in dir ist etwas aufgebrochen, in dir ist etwas angebrochen, was dich tragen kann. In dir ist etwas aufgebrochen und angebrochen, was dich tragen kann. Und ich lese das hier bei Jesus eher wie ein Staunen, dass Jesus staunt über diesen Mann. Dass der Gott neben uns staunt über dich. Heute Morgen, stell dir das vor, er kommt zu dir und staunt und sagt, du bist nicht fern vom Reiche Gottes. Er staunt über dich. Und du fängst an mitzustaunen, weil etwas in dir angekommen ist. Und du staunst, wie anfänglich vielleicht du in dieser Güte Gottes schon drin bist. Anfänglich nur, aber du staunst, dass es überhaupt möglich ist, dass diese Güte Gottes in dir angekommen ist und Wirkung zeigt. Mittendrin zu sein in dieser Güte und du kannst es weitergeben an Menschen in deiner Gemeinde oder vielleicht darüber hinaus. Ich setze auf die Güte. Und darum habe ich angefangen, leidenschaftlich zu glauben. Amen.